Ihr Lieben, wenn wir heute eine neue Predigtreihe starten, wisst ihr noch, was die alte war oder worum es darum geht? Also, die ist nicht 10 Jahre her. November, Dezember. Oh, ihr Lieben. Beat. Ach, sie hat nachgeschaut. Also, ich gehe die Woche in mich und überlege, ob ich mir einen anderen Job suche. Doch, doch, doch. Das ist eine sehr ernste Frage. Also, Beate sagte schon richtig, es war eine Predigt unter dem Thema In alle Welt. Wir haben immer wieder mal über diesen Auftrag Jesu an seine Gemeinde nachgedacht. Matthäus 28, da steht er ja. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das sind 4 Imperative in einem Auftrag. Ich liebe es mit Imperativen. Ihr merkt schon, vor 2 Wochen, da hatten wir 26. Ne? Das wisst ihr noch, oder? Ja, jetzt könnt ihr alle nicken, habt ihr gesagt, 26. Okay, wir reduzieren heute 4. Schaffbar, oder? In unseren deutschen Bibelübersetzungen 4 Imperative, 1 Auftrag. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft und lehrt. Ist schon mal ein bisschen mehr als seid nett zueinander. Wenn man aber in das Griechische hineinschaut, da steht nur ein einziger Imperativ. Es wird immer besser, wir reduzieren, ihr merkt. Ein einziger. Das ist aber jetzt schon zu schnell. Ich wollte gerade fragen, ob jemand weiß oder raten würde, welcher das Entscheidende ist. Steht schon dran, Macht zu Jüngern, alle Völker. Macht zu Jüngern. Ich habe Grammatik immer geliebt in der Schule. Ich fand es immer gut, sich korrekt auszudrücken. Der Imperativ sagt das, was ich tun soll. Die Partizipien ordnen sich dem bei und unterstützen das. Und deshalb müsste man diesen Auftrag eigentlich so übersetzen für sich, Macht zu Jüngern und das tut, indem ihr hingeht, die Völker lehrt und tauft. Aber Macht zu Jüngern, darauf legt Jesus den Wert. Das ist der Kern seines Auftrags. Das ist ganz einfach zu merken und das ist die Spitze dessen, was er gelebt und gelernt hat. Wenn das auch unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, dann setzt es voraus, dass wir selbst wie Jünger leben. Sonst ist es schwierig, jemanden zu etwas zu begleiten, was man selber nicht lebt. Das ist unmöglich. Und deshalb haben wir uns entschieden, eine Predigtreihe anzuschließen an die letzte, in der es darum geht, wie leben wir denn als Jünger Jesu? Was ist denn wichtig? Was müssen wir verstehen? Was vielleicht auch ändern, ehrlich gesagt? Aber bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich noch eine Frage stellen. Wenn ihr herausgefordert wäre, das Evangelium so kurz und prägnant wie möglich zu formulieren, was würdet ihr sagen? Mikrofon? Nein, okay. Nein, alles gut. Ich vermute mal, einige oder viele würden vielleicht an so eine Bibelstelle wie Johannes 3, Vers 16 denken. Großes Nicken. Ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist mal fantastisch. Gott liebt diese chaotische Welt, diese schwierige Welt, diese manchmal ätzende Welt, aber auch trotzdem noch schöne Welt. Er liebt sie so sehr, dass er Jesus hingibt, damit Jesus uns Menschen mit Gott versöhnt. Und dann sagt Johannes hier, und wer darauf vertraut, dass das reicht, was Jesus am Kreuz getan hat, der hat ewiges Leben. Für den ist die Tür zum Himmel offen. Halleluja. Frage, wie verstehen wir das Evangelium? Verstehen wir es so, dass hier gesagt wird, wir kommen alle in den Himmel? Jesus tat das alles, damit wir in den Himmel kommen? Geht es nur um einen Platz im Himmel? Und wenn ich so frage, merkt ihr schon, wahrscheinlich, denke ich zumindest, geht es nicht nur darum, um einen Platz im Himmel. Das würde das Evangelium verkürzen. Wir kommen dem auf die Spur, wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, was meint eigentlich ewiges Leben? Das ist ja der Punkt. Wer darauf vertraut, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und wir dadurch Vergebung und ein Leben mit Gott haben, der hat ewiges Leben. Was ist denn das ewige Leben? Ist es ein Weiterleben nach dem Tod? Ist es eine Quantität, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, weil wir noch so sehr in der Zeit leben? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, wird ganz klar, es ist eine Qualität, es ist eine Beziehung. Jesus hat in seinem letzten Gebet, bevor er verhaftet wurde, uns eine Definition für das ewige Leben gegeben. Johannes 17. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer und ewiger Vater bist, und den du gesandt hast, erkennen. Dass sie dich, Vater, und mich erkennen, sagt Jesus. Das betet er. Das ist ewiges Leben. Und in der Bibel, das wisst ihr hoffentlich noch von manchen Predigten, erkennen meint nie nur, dass etwas durch meinen Kopf geht. Und dass ich Dinge mit dem Kopf bejahe und dass ich sage, ja, irgendwie habe ich es verstanden. Sondern erkennen ist etwas, was mein Herz betrifft. Es ist ein Miteinander verbunden sein, ein Aufeinander bezogen sein. Es ist eine ganz innige Vertrautheit. Das ist Erkennen. Ein Mann erkannte seine Frau und sie war schwanger. Das ist Ausdruck dieser Innigkeit, dieser Vertrautheit, dieser Nähe, Ausdruck des Herzens. Und seht ihr, ewiges Leben ist eine nicht endende Beziehung von dieser Qualität zu Jesus Christus, unserem Herrn, und zu Gott, unserem Vater. Diese Beziehung beginnt ab dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich danke dir für dein Kreuz. Ich verlasse mich drauf. Ich öffne mein Leben für dich. In diesem Moment schenkt Gott dir diese Beziehung und sagt, komm in so eine tiefe, innige Vertrautheit. Ewiges Leben ist also ein Leben der Heilung für deine Seele. Nicht erst irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, sondern heute schon. Ewiges Leben ist ein Leben von einer tiefen Verbundenheit mit Gott, dem Vater. Nicht erst eins, sondern heute schon. Ewiges Leben bedeutet, du darfst ein Mensch werden, der so von Liebe, von Weisheit und von Stärke durchdrungen ist, dass er eins mit Jesus über den Kosmos herrschen kann. Denn das sagt uns das Neue Testament. Gottes Gedanke ist nicht, wir sitzen auf Schaukelstühlen im Himmel neben Jesus, sondern wir dürfen mit ihm regieren. Boah. Und das, was wir hier erleben, ist die Vorbereitung dafür. Das war Jesus wichtig. Deshalb hat er gesagt, ich rufe Menschen in meine Nähe. Ich rufe Menschen in meine Nachfolge, denn sie sollen von mir nicht ein 10-Punkte-Programm bekommen. Sie sollen von mir nicht ein Heft in die Hand bekommen, da steht alles Wichtige drin für den Weg zum Himmel, sondern sie sollen mein Herz kennenlernen und sie sollen jetzt sich an mir, mit mir, durch mich verändern lassen. Ihr Lieben, ich möchte eine Lanze dafür brechen, dass wir das Evangelium nicht darauf verkürzen, dass wir mal in den Himmel kommen, sondern dass wir uns bewusst machen, was Jesus mit uns vorhat. Ich glaube, wir unterschätzen das oft genug gewaltig. Jesus wurde ein Mensch wie wir. Die zweite Seite der Medaille ist, und nun darfst du, sollst du immer mehr werden wie er. Er wie du, du wie er. Und das ist das Geheimnis von Jüngerschaft. Das geschieht nicht über Nacht. Oder wenn du mal so eine echt tolle Gebetszeit hast und sagst, ja, jetzt habe ich es, jetzt. Es braucht Zeit. Es geschieht auf Wegen. Durch Prozessen, die nicht immer leicht und schön sind. Aber es beginnt, indem du auf diesen Ruf Jesu antwortest, komm, folge mir. Das Evangelium wird nur dann seine Kraft in deinem Leben entfalten, wenn du diesen Ruf hörst und beantwortest. Die Jünger damals, also jetzt die richtigen Jünger von Jesus, die 12 und die noch drumherum, die hat Jesus ganz genauso gerufen. Der ist vorbeigegangen bei denen und hat gesagt, guck mal, wie ich lebe. Am nächsten Tag kam wieder und sagt, komm, folge mir. Und es ist überraschend, ich weiß nicht, manchmal ärgert es mich auch ein bisschen, wie die Jünger darauf geantwortet haben. Die haben nicht gesagt, wow, das ist ja mal ein spannendes Angebot, Jesus, dir zu folgen. Aber gewähr mir mal bitte noch eine Woche Bedenkzeit. Sie haben auch nicht gesagt, jo, da muss ich erst mal drüber ins Gebet gehen und vorher frage ich auch noch mal meinen Synagogenvorsteher. Haben sie alles nicht gemacht. Wir lesen es im Neuen Testament. Sie ließen sofort ihre Netze liegen und folgten Jesus nach. Ärgerlich, oder? Die waren bereit, weil Jesus vorbeiging und sagt, komm, folge mir nach. Ihre Perspektiven, ihre beruflichen Aussichten, ihre familiären Beziehungen, ihre anderen Beziehungsnetze, ihre Träume, ihre Wünsche, plötzlich nach hinten zu stellen und zu sagen, ich folge diesem Mann nach. Warum? Aus unserer Perspektive ist das unvorstellbar und nicht nachvollziehbar. Vielleicht deshalb, weil wir hören, was wir alles aufgeben müssten. Die Familie hinten anstellen, ich weiß, das ist missverständlich. Prioritäten setzen, die wir anders setzen würden. Vielleicht nicht mehr nach dem uns ausstrecken, wonach wir uns ausstrecken. Die Jünger haben es anders empfunden damals. Die haben nicht gedacht, oh, was verlieren wir jetzt, wenn wir Jesus nachfolgen? Die sagten, wow, was wir gewinnen. Damals in dieser Gesellschaft in Israel war das Judentum, das Rabbinertum ganz stark. Und jeder kleine Junge hatte einen Traum, ich will mal ein Rabbi werden. Denn die Rabbinen, das waren die Leute, die Männer, die diese Gesellschaft geprägt haben. Das waren die, die die Vorbilder waren. Zu denen hat man aufgeschaut. Das waren Männer, auf die war Verlass. Und die haben das Wort Gottes gelesen, sie haben es gelebt, sie haben es ausgelegt. Jeder hatte seinen eigenen Zugang dazu. Das nannte man damals übrigens Joch des Rabbis XY. Wie er das Wort Gottes verstanden hat, wie er es ausgelegt hat und wie er es gelebt hat. Das war das Joch des Rabbis. Und diese Rabbinen sind von Ort zu Ort gezogen, haben Schüler gesammelt und haben sie ausgebildet. Mit dem einen Ziel, diese Schüler sollten so leben und lehren wie sie. Das ist gelebte Multiplikation. Du bist Schüler eines Rabbis, wirst ein Rabbi und bildest Schüler aus. Das hat Jesus mit der Muttermilch aufgesogen. Darin ist er groß geworden. So hat Jesus auch gedacht mit Multiplikation. Nur das eine, was damals nicht so war, es wurde nicht jeder von einem Rabbi als sein Schüler auserwählt, sondern nur die Besten der Besten. Weil der Ruf eines Rabbis davon abhing, wie sich seine Schüler verhielten, wie weise die Schüler waren, wie wortgewandt, wie ihr Leben vorbildhaft war. Da konnte man sich nicht leisten, jeden zu nehmen, da musste man die Besten aussuchen. Es war also eine Art mobile Elite-Universität. Und Jesus war auch ein Rabbi. Seine Bibelstelle, ihr nennt mich Meister, ihr nennt mich Rabbi. Und Jesus sagt, und ihr tut es zu Recht. Aber er war kein gewöhnlicher Rabbi. Die Leute hingen an seinen Lippen. Sie waren beeindruckt von seiner Botschaft der Gnade. Sie waren von der Kraft seiner Worte und der Vollmacht seiner Gedanken und seiner Taten so tief beeindruckt, dass sie spürten, hier ist etwas anders, bei diesem Jesus ist etwas anders. Und dann hat sich Jesus hingestellt, Lilly hat es gelesen und hat gesagt, wer mir nachfolgen will, wer mein Jünger sein will. Jesus hat nicht gefragt, die Besten der Besten, wo seid ihr, meldet euch mal. Ah, komm mal her. Wer es will, wer auf meinen Ruf hört, wer sich von mir rufen lässt, der darf, soll, wird mein Jünger sein. Versteht ihr, Petrus und die anderen allesamt einfache Leute haben plötzlich gemerkt, wow, wir sind nicht die Besten der Besten, aber dieser Mann, dieser Jesus, der gibt uns die Chance des Lebens. Und sofort verließen sie alles, was sie hatten. Diese Chance bekommen wir kein zweites Mal. Darum folgten sie ihm nach. Bevor die 12 so richtig verstanden, wer Jesus war, bevor sie an Jesus glauben konnten, hat Jesus schon an sie geglaubt. Darf ich es mal so sagen, Jesus glaubt auch an dich. Er glaubt, dass du als eine Jüngerin, als ein Jünger leben kannst und dass Jesus dir dadurch zeigen kann, zu welcher Art von Leben er dich berufen hat. Nur es gibt diese Hürde, diese eine Hürde, die ziemlich hoch liegt. Du musst dein ganzes Leben neu ordnen, damit deine Ausbildung bei Jesus an erster Stelle steht. Vor deinen Wünschen und Plänen, vor deinem Job, vor deinem Geld, vor deinem Ruf, vor dem, was dein Leben auszeichnet. Wer mich selbst verleugnen will, sagt Jesus. Wer mein Jünger sein möchte, der verleugne sich selbst. Das meint er damit. Der schiebe alles das mal an die zweite Priorität, damit die erste für mich frei wird. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wusstet ihr übrigens, dass man damals zu den Christen gesagt hat, das sind die Anhänger des Weges. Das war die Bezeichnung im Römischen Reich für die Christen. Nicht die Anhänger der neuen Lehre, was auch nahegelegen hätte. Die Anhänger des Weges. Weil damit schon deutlich wird, es geht beim Christsein, es geht bei der Nachfolge Jesu gar nicht um eine Sache mit dem Kopf, dass ich was verstehe, was bejahe und dann irgendwie auch in meinem Leben einen Platz gebe, sondern es geht darum, wie ich unterwegs bin, wie mein Leben aussieht, was mein Leben verändert, wie es sich auszeichnet. Jesus ruft uns und sagt, übernehmt meine Lebensweise. Dann werde ich euch zeigen, welche Qualität das Leben hat, das ich für euch bereitet habe. Dann werdet ihr dort hineinfinden, was es heißt, erlöste und versöhnte Kinder Gottes zu sein. Kurz, komm, folge mir. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor einem Vierteljahr hatten wir hier unsere Glaubenstage und da war der Jörg Albrecht hier und hat von 3 Zielen gesprochen, an denen sich das Leben eines Jünger ausrichtet. Er hat gesagt, das erste Ziel ist, ein Jünger begleitet ständig seinen Rabbi. Er will also mit Jesus eng verbunden sein. Das zweite Ziel, ein Jünger will so werden wie sein Rabbi. Er will Jesus ähnlicher werden. Und das dritte, ein Jünger will so handeln wie sein Rabbi. Also das tun, was Jesus getan hat. Die ersten 3 Predigten dieser Reihe gehen genau in dieser Folge weiter. Das heißt, heute geht es um die Frage des eng Verbundenseins mit Jesus. Wenn ich ein paar Bibelstellen mehr als sonst üblich nenne, dann seht es mir nach. Im Markus-Evangelium wird beschrieben, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Und da heißt es im Kapitel 3, Vers 14, er erwählte aber die 12, damit sie bei ihm sein sollten, und damit er sie aussandte. Jesus gibt also dem bei ihm sein ganz klar die Priorität vor dem ausgesandt werden. Es geht hier um die Grundlage dessen, bei Jesus zu sein. Und natürlich, wenn man sich diese 12 Jünger damals anschaut, die waren Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. Die waren Wochen, Monate und Jahre mit Jesus unterwegs. Die haben ihn begleitet auf seinen Reisen durch Galiläa und nach Jerusalem. Die waren mit Jesus eng verbunden. Die konnten Jesus sehen und anfassen. Wir nicht. Was heißt es aber für uns, mit Jesus verbunden zu sein, in unserem Alltag, nicht sonntags oder in der Gebetsstunde haben. Was heißt es, in unserem Alltag mit Jesus verbunden zu sein? Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, bleibt in mir, so bleibe ich in euch? Übrigens, dieses Wort bleiben im Griechischen heißt Wohnung nehmen. Jesus fordert uns auf, nehmt in mir Wohnung, so nehme ich in euch Wohnung. Was bedeutet das? Vielleicht kann man ein bisschen verstehen oder ein bisschen mehr das einsortieren, was Jesus hier meint, wenn wir uns Folgendes mal vorstellen. Jeder Mensch hat einen eigenen emotionalen Zufluchtsort. Sowas wie so ein inneres Zuhause. Einen Ort, an den wir uns immer wieder zurückziehen. An dem wir Schutz und Trost suchen, wenn wir ihn brauchen. Ein Ort, der wie ein Mittelpunkt ist, der uns anzieht. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Für viele sind es liebe Menschen, der Partner, die Familie. Für andere mag es sein, dass es wirklich ein buchstäblicher Ort der Kindheit ist. Wir sagen, das ist der Ort, an dem spüre ich, dass ich Wurzeln habe. Wenn ich hier bin, dann weiß ich, ich bin eingebettet in die Geschichte meiner Familie. Mein Leben ist nicht umsonst. Für andere sind es kostbare Erinnerungen, die so ein innerer Ort sind, zu dem sie immer wieder fliehen. Ich glaube, viele Menschen heute leben so, als ob Social Media oder Streaming-Plattformen dieser innere Ort sind, dieses Zuhause, weil sie buchstäblich dort am meisten sich aufhalten. Und für andere mögen es Lebensträume sein, Wünsche, Vorstellungen, Hobbys. Jesus sagt mit diesen Worten, ich will dieser Ort in dir sein, an den du dich immer wieder zurückziehst. Der Ort deiner Kraft, der Ort deiner Stärke, der Ort deines Trostes. Ich bin bei dir und ich bleibe bei dir. Bleib du doch auch bei mir. Jesus will bei dir zu Hause sein. Das ist für mich so ein Bild, was es am besten ausdrückt. Nicht irgendwie eine Gebetslast oder eine Gebetsmöglichkeit, sondern ein Zuhause sein. Ich komme nach Hause und Jesus wartet auf mich. Und Jesus möchte auch, dass ich bei ihm zu Hause bin, dass er bei mir zu Hause ist. In beiden Richtungen. Vielleicht ist es euch ja schon mal so gegangen, in irgendwelchen Situationen, die plötzlich auftauchen, wo man sich etwas überfordert fühlt, da betet man, Herr, jetzt sei doch bitte bei mir. Ich brauche dich jetzt ganz dringend. Hat jemand noch nie so gebetet? Ich habe auch schon oft genug so gebetet. Aber irgendwann dachte ich, was bete ich da eigentlich? Herr, sei doch bitte jetzt bei mir. Ich bete um etwas, was Jesus mir schon versprochen hat. Warum soll ich ihn bitten, wenn er sagt, das ist so, ich bleibe in dir? Jesus hat das gesagt, bleibt in mir, so werde ich in euch bleiben. Oder Paulus greift das nochmal auf, wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ich glaube, darüber müssen wir mal tiefer nachdenken. Das ist eine atemberaubende Wahrheit. Jesus wohnt durch seinen Heiligen Geist in deinem Körper. In deinem Leib verbinden sich Himmel und Erde. In dir ist Jesus zu Hause. Und du darfst bei ihm zu Hause sein. Nur eine Randbemerkung, wenn wir diese Wahrheit mal durchbuchstabieren für uns, wie anders würden wir auf uns vielleicht schauen können? Auf die Art, wie wir uns sehen. Wie wir mit unserem Körper umgehen und wie wir ihn sehen. Als ein Tempel des Heiligen Geistes. Bleibt in mir, so werde ich in dir bleiben. Wenn es dir wieder so geht, dass dir das einfällt und du möchtest beten, Herr, bitte sei mir, versuch mal zu sagen, stopp, stopp, stopp. Ich bitte nicht darum, ich danke ihm dafür. Danke, Herr, dass du bei mir bist und bleibst. Jetzt auch, in dieser Situation, auch wenn ich dich nicht fühle, du bist da. Mach es dir bewusst, Jesus ist da. Und dann bete so, danke ihm dafür. Danke ihm jeden Tag dafür, möglichst oft genug, damit dein Herz es verstehen kann. Denn je mehr du es dir bewusst machst, umso mehr wirst du es bewusst werden. Er ist Tatsache da. Wenn du ihm dankst, dass er da ist, betest du mit dem Wort Gottes. Und das hat eine Verheißung. Ihr Lieben, ich schließe nicht ohne einen Bibeltext vorzulesen. Und werde dann doch nochmal ungefähr 3 Sätze zu 3 Themen sagen. Ich bin noch gut in der Zeit. Lukas 10, die Verse 38 bis 42, Martha und Maria. Es begab sich aber, dass sie weiterreisten, dass Jesus in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht auch darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Ganz große Klasse, ne? Man sagt: Herr, jetzt kümmere dich mal um den anderen. Ich mag diese Stelle echt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. 3 kleine praktische Schritte. Wie kann es im Alltag immer mehr gelingen, mit Jesus verbunden zu bleiben? Der erste: Übe dich darin, Ablenkungen beiseite zu lassen. Martha wirbelte durch die Küche. Kein Wunder, dass sie Berge von Arbeit sah. Die Arbeit im Haushalt hat nie ein Ende. Es wird nie der Punkt kommen, wo man sagt: Ist alles geschafft? Und Jesus spricht sie an: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Ich höre da so eine liebevolle und doch drängende Bitte heraus. Jesus schaut sie an und sagt: Martha, so kann es nicht weitergehen. Du gehst vorbei. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir mit Ablenkungen buchstäblich überschüttet werden. Eine Zeit, die das Hamsterrad immer am Laufen hält, damit wir ja nicht zur Ruhe kommen. Ich empfinde das als einen Zeitgeist, der verhindern will, dass wir Jesus begegnen. Immer in Aktion, immer das Nächste, immer mit Gedanken beschäftigt, immer tatsächlich in Hektik. Wo bleibt da die Stille? In der Bergpredigt spricht Jesus von diesem Kämmerlein, dass wir uns zurückziehen sollen. Damals bestanden die Häuser nur aus einem Zimmer. Da hat man geschlafen und da hat man die Vorräte drin gehabt. Das Leben war draußen. Also, er schickt die Leute nicht zur Hausarbeit in das Haus, sondern um alle Ablenkung beiseite zu lassen. Ein Ort, wo ich mich auf Jesus konzentrieren kann. Ein Ort, der mich nicht an die nächsten Aufgaben erinnert. Ein Ort, der nicht in mir Unruhe auslöst. Wenn wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu leben wollen, ist es überlebenswichtig, dass jeder für sich solch einen Ort hat, um Jesus zu begegnen, um ihn zu hören. Das kann ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist es Tatsache, wie damals in Israel, das Schlafzimmer. Für den anderen kann es das Büro sein, bevor alle anderen kommen. Und erst recht, bevor der Chef kommt. Für manch einen ist es ein Park in der Nähe oder eine Bank. Und ich habe auch gehört von Leuten, die sich in einen großen Schrank zurückziehen. Ja, ist sogar, glaube ich, verfilmt. Egal, was es ist, du brauchst einen Ort, um auf Jesus zu hören. Ohne das wirst du Verbundenheit mit ihm nicht leben können. Zweiter Punkt, richte deine Aufmerksamkeit auf Jesus. Maria setzte sich anders als Martha zu den Füßen von Jesus. Die hat das irgendwie verstanden. Die hat gesagt, das ist jetzt die Zeit. Ich kann nachher auch noch abwaschen. Aber jetzt habe ich Zeit für Jesus. Ihr Lieben, unser Herz muss es lernen, sich auf Jesus auszurichten. Ich glaube, wir denken alle, wir können das schon ganz gut. Wir gehen Gottesdienst im Hauskreis, wir beten viel, alles schön, super. Aber das allein sorgt nicht dafür, dass sich unser Herz auf Jesus ausrichtet. Unser Herz soll werden wie eine Kompassnadel, die nach Norden zeigt, nur dass unser Herz auf Jesus hin ausgerichtet ist. Und dazu braucht es Stille, Zuhören. Das geht nicht im Vorbeigehen. Und der dritte Gedanke, lerne Zeit an Gott zu verschwenden. Die Maria vergaß im Zuhören die Zeit, der Martha lief sie im Aktivsein davon. Wir sind gesellschaftlich so geprägt von so einem Zwang zur Effektivität. Und das mag für vieles wirklich gut und wichtig sein. Für Beziehungen ist es nahezu tödlich. Denn nur dort kann Vertrauen und Nähe entstehen, wo ich bereit bin, meinem Gegenüber Zeit zu schenken, Zeit an ihn oder an sie zu verschwenden. Maria hat das getan. Das ist manchmal wirklich ein Kampf. Ihr müsst mal überlegen, setzt euch mal 10 Minuten einfach hin und denkt mal nichts. Erstens ist es schwierig und zweitens denkst du dann, ich kann doch nicht hier so sitzen. Ich muss doch was tun. Zeit für Jesus verschwenden. Einfach nur zu sagen, ich nehme dein Wort. Und ich bin still vor dir. Ich breite mein Herz vor dir aus. Ich höre auf dich. Nicht, weil ich eine Antwort für morgen brauche, sondern weil ich mit dir zusammen sein möchte. Zeit verschwenden für Jesus. Ihr Lieben, die erste Priorität, das erste Ziel eines Jünger Jesu, einer Jüngerin, mit Jesus verbunden bleiben. Im Alltag verbunden bleiben. Nehmt diese Gedanken mit, wenn ihr in Kleingruppen seid. Sprecht doch miteinander darüber, wie ihr damit umgeht, was eure Hindernisse sind, was die Erfahrungen sind, die euch ermutigt haben. Dass wir miteinander lernen und voneinander lernen, mit Jesus verbunden zu bleiben. Amen.